Zurück nach Syrien oder bleiben? Algin Hassan kennt diese Frage. Eine eindeutige Antwort hat sie aber nicht. Die Lage vor Ort, für sie riskant.
Wenn man kein Kopftuch trägt, dann muss man schauen, inwieweit ich mich frei bewegen kann. Es kommen jedes Mal neue Regeln für Frauen, die mich halt unsicher machen. Und deshalb gebe ich mir Zeit.
Mit 14 Jahren ist sie aus dem Norden Syriens geflohen. Heute ist sie 25 und lebt in Salzburg. Eine Rückkehr kommt im Moment für sie nicht in Frage. Dabei zeigt ein neuer Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks, viele Menschen kehren gerade zurück, aus dem Ausland oder den großen Flüchtlingslagern im Norden Syriens. Dort unterwegs war Christine Hellberg.
Da machen sich ganz viele Leute auf den Weg zurück. Und das sind Leute, die im Grunde von Zelt zu Zelt ziehen, die also neben ihren zerstörten Häusern in der Heimatregion jetzt wieder ein Zelt aufbauen und dort erstmal leben.
Was diejenigen erwartet, die zurückkehren und warum Algin erstmal bleibt, das hört ihr in dieser Folge.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast hören wir persönliche Geschichten von Menschen, die direkt von einer Nachricht betroffen sind. Dazu gibt es die Hintergründe.
Hallo, mein Name ist Algin Hassan. Ich bin Journalistin und Buchautorin. Ich wohne in Salzburg in Österreich seit 9 Jahren, bin ursprünglich aus Syrien, aus einer kurdischen Stadt namens Kobane.
Als die Terrormiliz IS 2014 Kobane angreift, muss alles ganz schnell gehen, erzählt Algin. Sie und ihre Familie sitzen beim Essen, als ihr Vater entscheidet, wir müssen sofort die Stadt verlassen. Sie fliehen in die Türkei, später nach Österreich zu Algins Bruder. Heute sagt sie, zurückgehen ist nicht so einfach.
Es gibt zu viele Menschen, die ihre Häuser verloren haben, weil andere Gruppierungen ihre Häuser in Besatzung genommen haben. Das heißt, auch wenn die Sicherheitslage gut ist, heißt es nicht automatisch, dass diese Menschen wohnen können, weil ihre Wohnungen existieren nicht mehr.
Algin, wenn du jetzt hörst, immer mehr SyrerInnen kehren dennoch zurück, was denkst du?
Ich glaube, das ist eine individuelle Entscheidung im Gegensatz zur Flucht, die oft eben gezwungen ist. Aber ich kann schon sagen, dass ich langfristige Ziele und Pläne in Österreich habe.
Okay, das heißt, es sieht für dich jetzt nicht so aus, wie es hat sich was verändert in Syrien und jetzt möchtest du sofort zurück.
Nein, also es gab nie das Bedürfnis, dass ich jetzt sofort zurückkehren will, weil erstmal muss ich die Sicherheitslage für mich auch als Minderheit schauen und einschätzen, auch die Infrastruktur, die finanzielle Grundlage. Und die alle gerade sprechen nicht dafür, dass ich so blind jetzt zurückkehren will oder kann.
Ja, vielleicht kannst du uns noch mal genauer teilhaben lassen. Du bist Kurdin und hast es gerade angesprochen. Welche Rolle spielt das für dich bei der Entscheidung zu sagen, du gehst jetzt erstmal nicht zurück?
An erster Stelle das Äußerliche spielt eine Rolle. Also wenn man kein Kopftuch trägt, dann muss man schauen, inwieweit ich mich frei bewegen kann, inwieweit ich mein Leben leben darf und kann. Es kommen jedes Mal neue Regeln für Frauen, die mich halt unsicher machen. Und deshalb gebe ich mir Zeit einfach bei diesem Thema.
Ja, was erfährst du denn über die Lage im Land? Also wie stehst du in Kontakt? Hast du noch Familie dort, Freundinnen, Freunde, mit denen du schreibst? Wie machst du das?
Ich habe fast täglich Kontakt bzw. Informationen aus der Situation. Die Leute sind erstmal sehr, sehr positiv drauf eingestellt, was die Infrastruktur angeht. Also die haben halt jetzt mehr Strom und mehr Versorgung im Sinne von Lebensmittel und so weiter, aber die Sicherheitslage ist noch instabil. Und mit den jetzigen Regelungen, dass jetzt diese Zensur weggeht, sind die Leute einfach motiviert und positiv darauf eingestellt, dass die Zukunft dort besser wird.
Ja, wie sieht's heute in deiner Heimatstadt aus, in Kobane?
Es finden keine Kämpfe mehr statt. Das ist das Positive. Die einzige Frage ist eben, die Sicherheitslage für die Kurden, für die Minderheiten, weil auf diesen Ausweisen steht Herkunftsstadt, Geburtsort und es ist, spielt immer eine Rolle bei der Einreise. Also wenn man Kobane verlässt in die anderen Städten, wo es großteils eben von Sunniten kontrolliert wird, gibt es schon ein ab und zu Fälle, wo die Leute inhaftiert wurden, vor allem auch Frauen. Also man kann nicht davon ausgehen, dass jeder einfach sorgenfrei reisen kann.
Glaubst du, wenn du jetzt ein Mann wärst und auch keiner Minderheit angehören würdest, würdest du das vielleicht anders sehen?
Ja, denn ich habe sogar Gespräche mit anderen Frauen gehabt aus Salzburg, die zurückgekehrt sind, beziehungsweise auch vor 2 Monaten dort waren und sie haben das Allerpositivste erzählt. Und sie haben sogar selber zugegeben, dass eben aufgrund des Aussehens, weil sie auch Kopftuch tragen und so, haben sie gar keine Diskriminierungserfahrungen erlebt. Mhm. Und es für sie einfach wie früher war.
Mhm. Okay, verstehe. Wenn du hörst, dass so viele Menschen nach Syrien zurückkehren wie seit langer Zeit nicht mehr, macht dir das dann Hoffnung für Syrien?
Es macht mir Hoffnung, wenn Menschen, die in Europa generell was geschafft haben, beziehungsweise irgendwie Geschäftsmänner sind oder politisch aktiv sind und irgendwas bewirken können, also die bestimmte Aufbauprojekte mitgenommen haben, damit sie in Syrien umsetzen können, das macht mir schon Freude. Und ich denke, wenn es Menschen gibt, die mit Überzeugung, mit nach langem Studieren der Situation und der Lage sich entschieden haben, aktiv so zurückzukehren und an den Wiederaufbau des Landes arbeiten, dann freut es mich. Aber wenn ich merke, dass vor allem auch Kinder zurückkehren, nur weil die Eltern das entschieden haben, macht mir schon Sorgen. Also wie gesagt, das Wichtigste ist, dass es eine bewusste Entscheidung ist und dass alle Parteien beziehungsweise in einer Familie oder bei diesen Menschen einfach aktiv sich dafür entscheiden und nicht gezwungen sind.
Ja. Was denkst du so über die Debatte? Also mein Eindruck ist immer, dass Zurückkehren nach Syrien was ist, was zumindest so in Deutschland, in der Politik immer so als erstrebenswert irgendwie angesehen wird. Wie nimmst du das wahr?
Ich glaube, Menschen betrachten jetzt die Flüchtlinge aus Syrien eher als Last, vor allem mit der Begründung, wenn Syrien eh sicher ist, dann sollen die Leute kehren. Aber meine Frage ist, wollen sie vielleicht einmal selber vor Ort sein und wirklich sagen, ob sie sich vorstellen, dort zu leben oder nicht? Also Syrien ist jetzt sehr viel, kaputt geworden. Und für europäische Entscheidungsträger ist meiner Meinung nach, sollte es so sein, dass sie selber mal vor Ort werden oder sein und vom Herzen oder auch, pragmatisch diese Entscheidung tragen.
Ja. Siehst du Syrien noch als deine Heimat an?
Ja, sicher. Also für mich ist Thema Heimat ein sehr, sehr großes Thema, was ich auch in meinen literarischen Werken und auch journalistischer Arbeit mich auseinandersetze. Aber zum Teil, also Syrien ist auch meine Heimat oder trägt dabei, dass diese Identität, die jetzige Identität von mir so ist.
Aljin hat eine neue Sprache gelernt, sich was aufgebaut, Pläne gemacht für ihr neues Leben in Österreich. Aber wie geht es Syrerinnen und Syrern, die innerhalb des Landes geflohen sind und zurückkehren an die Orte, die vor dem Krieg ihre Heimat waren? Sie kann es sagen.
Ich bin Christine Hellberg, freie Journalistin und Politikwissenschaftlerin. Ich habe vor dem Krieg 7 Jahre in Syrien gelebt und 3 Bücher geschrieben zu dem Land und seinen Menschen und war jetzt im April 12 Tage im Land unterwegs.
Während ihrer Reise durch Syrien hat Christine Hellberg viele Menschen getroffen. Wie ist die Stimmung unter ihnen?
Das kommt sehr darauf an, wen man fragt. Bei vielen Leuten herrscht immer noch auch Freude und Begeisterung darüber, dass das Assad-Regime gestürzt ist, dass sie sich frei fühlen und sie äußern können, wie sie möchten. Aber es gibt eben auch zunehmend Sorgen, weil die Dinge eben nicht so schnell besser werden, wie man sich das erhofft hatte. Und je länger das dauert, zum Beispiel mit der wirtschaftlichen Verbesserung, desto ungeduldiger werden die Menschen und desto größer dann auch die Skepsis gegenüber der neuen Führung in Damaskus. Und dann gibt es Menschen, die sowieso Angst haben vor dem, was da kommt. Also es hängt ganz entscheidend davon ab, wen man fragt und wo diese Person eigentlich in Syrien lebt.
Vielleicht können Sie da mal genauer sagen, welche Menschen sehen es denn wie?
Das hängt in Syrien vor allem davon ab, wo die Person gelebt hat und die letzten 14 Jahre verbracht hat. Syrien ist ein zutiefst gespaltenes Land, voller unterschiedlicher Realitäten und auch Narrative. Ich erlebe ganz stark, dass die Leute keine Ahnung haben, wie es den Menschen andernorts in Syrien ergangen ist und dass man deswegen auch diese eigene Narrative und auch die Propaganda, der man zum Teil ausgesetzt war, einfach fortführt und alles, was im Land passiert, jetzt aktuell auch dahingehend einordnet. Und das macht es wahnsinnig schwierig. Und deswegen wäre eigentlich das Wichtigste, was passieren müsste, dass die Menschen sich gegenseitig zuhören, hinfahren in die anderen Landesteile und hören, was dort passiert ist und dann erstmal anerkennen, was dem anderen passiert ist. Also ohne ein Schuldeingeständnis, sondern einfach nur zu sagen, es tut mir leid, was dir passiert ist mit der Bombardierung deines Wohnortes, mit der Vertreibung oder mit dem, dass du kämpfen musstest, wie auch immer. Also die Anerkennung des Leids des anderen, das wäre total wichtig als erster Schritt. Aber das ist eben total kompliziert, weil die Leute auch nicht rauskommen aus den Orten, in denen sie eben gerade weiterleben.
Haben Sie bei Ihrer Reise auch Menschen getroffen, die zurückgekehrt sind nach Syrien, die geflüchtet waren?
Die aus dem Ausland zurückgekehrt sind. Also wer aktuell unterwegs ist in Syrien, sind hunderttausende Menschen, die binnenvertrieben waren. Ich war ganz im Norden an der Grenze zur Türkei. Da sind ja die wirklich großen Lager gewesen mit mehr als 1 Million Menschen allein in Atme zum Beispiel. Ein großes Lager direkt an der türkischen Grenze. Da machen sich ganz viele Leute auf den Weg zurück. Und das sind Leute, die im Grunde von Zelt zu Zelt ziehen, die also neben ihren zerstörten Häusern in der Heimatregion jetzt wieder ein Zelt aufbauen und dort erstmal leben, die aber dennoch zurückgehen, weil sie sagen, es ist besser auf dem eigenen Grund und Boden zu sein. Das sind vor allem ländliche Gebiete. Da haben Leute dann auch eben Olivenbäume oder Feigenbäume, die sie jetzt bestellen können. Also das ist eine Gruppe von Rückkehrern, die innerhalb des Landes zurückkehrt. Und aus den Nachbarländern sind diejenigen zurückgekehrt, denen es richtig schlecht ging. Also wirklich verelendete oder verarmte Personen. Die sind natürlich auch für Syrien gerade eine große Belastung. Und jeder, der im Ausland, egal ob in der Region oder in Europa ein einigermaßen stabiles Leben hat und sich eigentlich hier was aufgebaut hat, der zögert natürlich zurückzugehen, weil diese Person weiß, dass in Syrien die Lage eben noch weder so sicher ist, noch eben auch überhaupt so eine Grundlage bietet, überhaupt dort sich wieder ein Leben aufzubauen.
Ja, welchen Unterschied macht es für RückkehrerInnen, ob sie Männer oder Frauen sind?
Ich habe in Atme zum Beispiel eine Witwe getroffen mit 5 Kindern, die kann nicht zurückkehren, obwohl ihr Haus in dem Heimatort sogar noch ein Dach hat. Das ist übrigens die große Frage, hat das Haus noch ein Dach oder nicht? Zum Beispiel bei der Erwägung gehe ich zurück. Die kann nicht zurückgehen, weil sie einfach kein Geld hat, um dieses Haus irgendwie wieder aufzubauen. Die hat 5 Kinder und die wird in Atme bleiben. Ihr Mann ist vor 2 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Das heißt, diese Leute werden zurückbleiben. Das sind häufig alleinstehende Frauen, denen einfach die finanziellen Möglichkeiten fehlen. Und das werden die Vergessenen von morgen sein. Denn viele humanitäre Organisationen kehren jetzt mit den Rückkehrern zurück ins Zentrum oder in das Landesinnere, in diese zerstörten Gebiete und versuchen dort, diese Rückkehrer zu unterstützen beim Wiederaufbau und haben dann nicht genug Geld, sich weiterhin um die zurückbleibenden Geflüchteten und Binnenvertriebenen in den großen Lagern an der türkischen Grenze zu kümmern. Das sind also die wirklichen Verlierer jetzt eben auch, die sich das nicht leisten können. Und da sind Frauen auf jeden Fall im Nachteil.
Vielleicht schauen wir nochmal explizit auf Kurdinnen und Kurden. Wie ist deren Situation?
Die haben tatsächlich auch seit dem Machtwechsel große Angst, weil die haben sich ja im Nordosten des Landes eine Art Autonomie aufgebaut und empfinden das da natürlich als freier, also vor allem aus der Sicht der Frauen, weil zum Beispiel bestimmte Personenstandsregelungen verbessert wurden. Dort wurde in Kamischli zum Beispiel in den kurdischen Gebieten innerhalb des Nordostens wurde die Vielehe abgeschafft oder auch beim Erbrecht gibt es Verbesserungen aus Sicht der Frauen. Das betrifft jetzt die kurdischeren Gebiete im Nordosten. Nicht der ganze Nordosten ist kurdisch. Da liegen ja große arabische Städte, also überwiegend arabische Städte, zum Beispiel Raqqa und Deir ez-Zor. Dort herrschen auch wieder andere Gesetze. Also man hat da durchaus differenziert. Aber aus Sicht von Kurdinnen und Kurden besteht eben jetzt die Gefahr, dass sie das, was sie da aufgebaut haben in den letzten 14 Jahren, einfach verlieren. Die Angst ist eben generell bei den Kurdinnen und Kurden groß, dass es eben mit dieser neuen islamistischen Führung eher nachteilig wird für sie selbst und ihre Erfahrung der letzten Jahre.
Wenn wir jetzt auf den Weltflüchtlingsbericht schauen, der heute herausgekommen ist, dann wird die Zahl der Rückkehrer nach Syrien ja immer so ein bisschen als Lichtblick gesehen. Würden Sie das teilen?
Grundsätzlich ist natürlich das eine sehr gute Nachricht, dass der Krieg in Syrien vorbei ist und dieser ganze Konflikt sich erstmal aufgelöst hat, auch wenn natürlich viele Anspannungen weiter bestehen, auch der Einfluss der Türkei im Norden, die Angriffe Israels im Süden. Das ist jetzt keine Krise, die komplett gelöst wäre, auch geostrategisch nicht. Aber der Hauptgrund für die Flucht von 13 Millionen Menschen weltweit, nämlich der Syrerinnen und Syrer, und das war eine der großen Krisen der letzten Jahre, der Grund ist weg, nämlich das Assad-Regime. Deswegen ist es natürlich aus dieser Perspektive schon eine sehr gute Nachricht. Auch wenn das nicht bedeutet, dass diese mehr als 13 Millionen Menschen jetzt einfach schnell nach Hause zurückkehren können, weil die Lage an den Heimatorten eben gar nicht so ist, dass man dort schon einfach hinziehen könnte. Es braucht Wiederaufbau, es braucht sehr viel Geld, es braucht auch eine strukturelle Förderung. Aber generell ist es natürlich eine gute Nachricht, dass diese Möglichkeit besteht. Und dann muss man eben sehr genau schauen, wie ist die Lage für die intern Vertriebenen, wie ist es in den Nachbarländern, wie ist es für die Menschen in Deutschland, in Europa, wie sind deren Möglichkeiten zurückzukehren. Und was für eine Politik bräuchte, ist eben vielleicht auch zum Beispiel der Bundesregierung, die sowas ermutigen könnte, ohne Leute pauschal abzuweisen, sondern eben ermutigen könnte in einem Sinne, dass Syrien sich dadurch entwickelt und vielleicht auch sogar für die deutsch-syrischen Beziehungen da mittelfristig was Gutes draus entsteht.
Die Nachricht, dass viele Menschen in ihre Heimat Syrien zurückkehren, ist also auch eine gute, weil sie zeigt, hier sehen Menschen eine neue Chance, dass sich im Land etwas ändert. Aber was braucht es dafür? Christine Hellberg sagt,
Syrien braucht vor allem Unterstützung finanziell, was Wiederaufbau, was Infrastruktur angeht, aus dem Ausland. Das ist das eine. Gleichzeitig sollte das Ausland damit nicht seine eigenen Interessen erfüllen, sondern auf das hören, was die Syrerinnen und Syrer sich wünschen. Das heißt, der ganze Übergangsprozess, der ganze Wiederaufbauprozess muss von den Syrerinnen und Syrern selbst angeführt werden. Die neue Führung braucht eben die Unterstützung aller, sowohl im Inneren als auch aus dem Ausland.
Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge. Das Team der Folge: Anna Maibaum, Lena Sterz, Michael Büdiker und Shukri Gustmann. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.